Werbung.
Hallo, hier ist Arne von der Freiwilligen Filmkontrolle und ich habe eine kleine Empfehlung, bevor unsere eigentliche Sendung beginnt. Und zwar spreche ich von dem Film Girl, You Know It's True über Milli Vanilli. Wir erinnern uns, der größte Skandal der Popgeschichte, das Duo, das von Frank Farian erfunden und zusammengestellt wurde und von dem man später erfuhr, dass Frank Farian alles nicht nur gespielt, sondern auch gesungen hat. Und die beiden Darsteller von Milli Vanilli werden in dem Film Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven gezeigt. Frank Farian, gespielt von Matthias Schweighöfer. Und die beiden sehr, sehr guten Darsteller, Tijan Najil und Elan Ben Ali, immer schwer zu sprechen, bieten hervorragende Leistungen als die beiden armen Tänzer eigentlich, die in diesem Film die Hauptrollen spielen und die dann in dieser Tragödie die Leidtragenden waren. Sie haben einen Grammy gewonnen, der ihnen später entzogen wurde. Und diese Geschichte erzählt Simon Verhoeven, einerseits sensibel, andererseits auch als die Burleske und den Slapstick, der es auch war. Zugleich aber eben auch die Tragödie der beiden, Fabrice Morvan und Robert Pilatus. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über den Film, als er im letzten Jahr Premiere hatte, eine interessante Reflexion über die Natur des Oberflächlichen. Und dem kann ich mich anschließen. Der Rolling Stone wiederum, also unsere eigene Zeitschrift, vergab sogar die Höchstwertung 5 Sterne. Als der Film ins Kino kam. Jetzt gibt es Girl, You Know It's True auf DVD, Blu-ray und auch als Download. Ein sehr empfehlenswerter Film und wir machen weiter mit unserer Sendung.
Ja, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir machen weiter mit dem Tarantino-Special und sind angelangt bei unserer dritten Folge nach Reservoir Dogs und True Romance. Nun also bei Pulp Fiction, dem meistgefeierten Werk Tarantinos. Jeder kennt die Musik, die wir jetzt einspielen. Dick Dale und Mr. Lou. Ja, das war, glaube ich, auch der erste Film, den ich jemals gesehen habe, an deren Vorspann gestoppt und ein neues Lied eingespielt wird, nämlich der Jungle Boogie von Kool & The Gang. Das sollte schon so ein bisschen auch so ein Game-Changing zeigen in der Dramaturgie, dass dies ein Film ist, der nicht zuverlässig ist mit dem, was passiert und wie man so schön sagt, mit gängigen Konventionen bricht. Ich muss mal dran denken, an diesen Sonnenschein, den man morgens dort sieht, wenn Samuel L. Jackson und Travolta Auto fahren. Es ist tatsächlich 7.22 Uhr. Sie gucken selber auf die Uhr und benennen das und sind dort in Anzügen zu sehen. Das ist schon so ein bisschen so ein Aufbrechen, um es so ein bisschen theatralisch zu sagen, so ein Zeitraumkontinuum auch irgendwie, weil um 7.22 Uhr sieht eigentlich noch niemand so aus. Um 7.22 Uhr klopft man nicht irgendwie in so einem Apartment an, wo drei andere drin sitzen und die vor allem morgens um diese Uhrzeit auch schon Hamburger essen.
Ja, es ist auch noch zu früh.
Es ist viel zu früh.
Jackson und geht in den Gang und sagt, komm, wir gehen nochmal zum Fenster und dann geht es ja um die Fußmassage, glaube ich, während...
Ja, aber er sagt ja rechtzeitig noch, but come on, let's get back into character. Also sie haben dieses abweichende Gespräch, aber sagen, sie müssen dann später dann doch wieder den Killer machen, dieses magische...
Character. Ich kann mich an die deutsche Synchron fast nicht erinnern, aber...
Ja, sagt er im Original.
Sagt er sicherlich nicht.
Doch, let's get into character.
Ich meine, in der Synchronfassung sagt er nichts Entsprechendes, sondern er so, vermutlich sagt er etwas wie... Aber zurück zu unserer eigentlichen, zum eigentlichen Grunde.
Aber das zeigt ja schon dieses doppelbödige into character, dass sie halt auch nur diese Rolle spielen.
Übrigens ist der Film sehr gut synchronisiert, aber er ist natürlich nicht ganz so raffiniert.
übersetzt und synchronisiert, wie
Man
entschieden ist.
sieht ja später noch mal von Uma Thurman dieses Quadrat, ne? Don't be a square. Da sieht man ja auch noch mal, dass sie durchaus in der Lage sind, aus dieser Handlung herauszutreten und zu wissen, dass sie da nur so gewisse Rollen spielen. Dieser Koffer, ne, den sie aufmachen, damals ist ja auch der Begriff MacGuffin dann auch noch mal rumgegangen. Der wurde ja noch mal aufgegriffen bei diesjährigen Oscars, ne? So berühmt war dieser Koffer. Da hat man ja noch mal Thurman, Travolta und Jackson, die drei waren da noch mal gesehen, wie sie den Koffer öffnen und man immer noch nicht weiß, was drin ist. Ne?
Gestern wurde der Koffer jetzt geöffnet, das ist ja nicht das 30. Jubiläum.
Ja, irre, ne? Ja, die haben dann einfach dann irgendwie die Umschläge auf der Bühne rausgeholt, wo die Nominierten drauf standen.
Ja.
Ne? Aber das war bei den Oscars sowieso komisch, um diesen kleinen Diskurs mal zu machen. Es scheint überhaupt keine Rolle mehr zu spielen, ob die Jubiläen rund sind. Ne? Pulp Fiction ist ja jetzt sozusagen noch keine 30
Das
Jahre her,
ist
sondern
kein
28.
Jubiläum
Ja.
gewesen.
Mhm.
Und es wird auch im nächsten Jahr noch nicht sein.
Ja.
Wenngleich das Drehbuch schon vorlag, vor 30 Jahren, aber erst 2024 ist es soweit.
Es gibt ja bestimmte Sachen, als ich den Film nochmal gesehen habe, die so ein bisschen aufgeholt sind oder sich überholt haben. Also dieses als sehr wichtig herausgestellte Gespräch in dem Auto zwischen Vincent und Julius, als es darum geht, wie fortschrittlich doch Europa ist, gerade was Kiffen angeht. Also nicht nur das metrische System bei den Bürgern, sondern auch, dass man kiffen darf. Das sind natürlich Sachen, da hat Kalifornien heutzutage längst aufgeholt, ne?
Deutschland allerdings nicht.
Deutschland nicht, nee.
Aber in den USA wurden diese Gesetze gelockert. Würden Sie etwa über Abtreibungsgesetze sprechen, müsste man sagen, dass das sogar rückschrittlich ist und die Gesetze wieder restriktiver werden
Ja.
sollen.
Mir ist noch aufgefallen, Rosanna Arquette macht ja mit als Freund von Eric Stoltz, also die, über die ja, Travolta sagt, wer ist die mit dem vielen Blech im Gesicht? Die hat ja gesagt, dass ihre Karriere eingebrochen ist, weil sie Harvey Weinstein gegenüber nicht gefügig wurde. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das ihre letzte große Rolle gewesen ist, bevor sie abgetaucht ist und ob das da passiert sein könnte.
Ja,
Unabhängig davon, was passiert
also
ist.
recht abgetaucht, richtig abgetaucht ist sie sicher nicht. Hatte schon noch einige Rollen, aber wohl keine größeren mehr, die sie eine Weile hatte. Ich erinnere mich sogar an einen Film mit Jean-Claude Van Damme.
Das waren die europäischen Sachen vor allen Dingen, glaube ich. Ne? Also ich glaube, in Hollywood war sie, also Patricia Arquette war ja, glaube ich, nicht tangiert durch diese ganze Missbrauchsaffäre, aber ihre ältere Schwester halt schon. Eine Sache, ne, wo wir kurz noch bei der Burger-Szene waren und diesen Vortrag, den Julius da hält in dem Raum. Ich glaube, ich hatte das damals im Spiegel gelesen, nachdem Inglourious Basterds in Cannes angelaufen ist, als die Schauspielkunst Christoph Waltz gelobt wurde. Du erinnerst dich ja sicherlich bei Inglourious Basterds an die Szene, als er als Hans Lander diesen französischen Bauern besucht, in die Hütte geht und dann um ein Glas Milch bittet. Er nimmt dann sehr großen Schluck von diesem Glas Milch und setzt das dann ab, aber sagt dann nichts. Und in dem Spiegelbericht, das war ganz gut gemacht, da stand drin, dass die meisten Leute wahrscheinlich, die diesen Bösewicht spielen und Terrorangst irgendwie nach außen tragen wollen, halt wahrscheinlich dann so irgendwie so aufgeatmet hätten. So, lecker oder so. Und das hat Christoph Waltz halt nicht gemacht. Und das ist eine Sache, die gerade weil bei Tarantino-Filmen ja irgendwie Nahrung oder die Reaktion auf Essen oder Nahrungsmittel eine große Rolle spielt, das hat halt Samuel L. Jackson halt dann leider doch gemacht. Ne? Er genießt diesen Burger, den er isst, und macht dieser Geräusch. Ne? Das ist ein Unterschied.
Aber da war es ja noch kein Manierismus, selbst in Tarantinos ersten Film gibt es nichts Vergleichbares. Da sitzen sie zwar auch im Diner und essen, aber labern die ganze Zeit. So einen Genussmoment gibt es nicht. Also Jackson hat es da erfunden oder vielmehr steht es da im Drehbuch. Das ist ein guter Burger, der Kahuna Burger. Und es gibt noch eine zweite Szene, nämlich der überteuerte Milchshake im Slims. Jack Rabbit Slims, wenn Travolta Uma Thurman fragt, 5 Scheine für einen Milchshake? Das ist ein ganz normaler Milchshake und der kostet 5 Scheine. Und dann probiert er aber den Milchshake. Das ist ein verdammt guter Milchshake. Ich weiß jetzt nicht, ob er 5 Scheine wert ist, ne? Aber er ist sehr gut. Und Uma sagt, ja, warum denn nicht? Und der Kellner sagt auch, ja, er kostet 5 Dollar, ne? In diesem 50er-Jahre-Café. Und bald darauf kommt dann der legendäre Tanz. Ich habe jetzt nach längerer Zeit, da ich den Film wieder gesehen habe, fiel mir überhaupt erst auf, dass diese Szene ja ausgeblendet wird. Also die Tanzszene wird einfach endet im Schwarzen.
Achso, die endet nicht mit dem Ende des Tanzes? Also das, der Tanz an sich?
Nein, es wird ausgeblendet. Es endet im Schwarzbild. Ach so. Also es ist ein Fade-out. Man sieht nicht das Ende des Tanzes. Und anschließend sieht man, wie sie bei Uma Thurman zu Hause ankommt, vor der Tür. Und wie sie Travolta den Schlüssel zuwirft zu der Tür, die Travolta dann aufschließt. Und dann nimmt alles seinen Lauf, nämlich das Heroin schnüffeln und vorher natürlich Girl, You'll Be a Woman Soon von Neil Diamond, hier in der Interpretation von Urge Overkill.
Da wird sie erwachsen durch die Überdosis quasi, ne? You'll Be a Woman Soon.
Ja, kann man sagen. Ja, und also der Film ist dann, der Song ist natürlich ironisch konnotiert. Erstens wird er von Urge Overkill gesungen, nicht in der damals...
Ihr einziger Hit, eine Coverversion.
Ja, eben damals keine berühmte...
Arme Band.
Ja, man sagt ja Alternative Rock. Die gab es schon seit einigen Jahren, haben eine sehr gute Platte gemacht. Ich glaube sogar 93 und wurden dann eine Weile populär. Ich glaube, in diesem Jahr haben sie wieder eine Platte gemacht. Aber sie sind mit dieser Coverversion plötzlich populär geworden und haben dann noch einiges von dieser Platte verkauft oder dann konnten bei einer großen Plattenfirma veröffentlichen. Aber der Inhalt des Textes ist natürlich insofern ironisch, als das natürlich eine ganz ausgefuchste Frau ist, die den Marcellus geheiratet hat und die natürlich längst dem Mädchenstatus entwachsen ist. Sie hört aber dieses Lied, das Neil Diamond, glaube ich, Ende der 60er Jahre geschrieben hat. Und das so in der Tradition von Lee Hazelwood, Nancy Sinatra zuzuordnen
ist. Das ist, glaube ich, auch der erste Film, in dem ein Mensch eine Spritze ins Herz bekommt, um wieder lebendig zu werden. Ich habe das vorher noch nie gesehen. Vielleicht gab es es. Man kann bei Tarantino ja nie sicher sein, ob er da nicht irgendwie auf ein berühmtes Vorbild rekurriert oder ob er da irgendeinen anderen Film im Kopf gehabt hat. Aber wo du jetzt gerade nochmal diese Bar erwähnt hast, diese Rock'n'Roll-Bar und auch Urge Overkill, das war 1994 ein Film, der die Modeströmung Grunge abgelöst hat. Ne? Also bis 1994, bis zu Cobains Tod, war eigentlich Grunge oder der Heroin-Schick oder generell Rockmusik oder halt das, was man Alternative Rock nennt, der Westküste eigentlich die bestimmende Musik, die auch die Mode geprägt hat. Und Pulp Fiction, das Tragen von Anzügen, ich weiß noch, wie in gewissen Kreisen halt das Tragen von Smokings auch und der Hippenlohn auf einmal wieder in wurde, wie man auf 50er-Jahre-Kultur wieder zurückgegriffen hat, diesen Pony-Mob, den Uma Thurman trägt. Und das war 1994, als der Film dann in Cannes anlief, im Mai, direkt ein Monat nach Cobain, das war dann auf einmal das neue Ding und auch die Integration von Soul-Musik in Soundtracks. Das hat eine gewisse Art von, klar, man kann sagen, dass Grunge ja auch in gewisser Art einfach auch eine Retro-Welle gewesen ist, die sich auf die 70er bezogen hat, aber das wurde mit Pulp Fiction dann auf einmal nochmal, finde ich, halt nochmal viel, viel deutlicher.
Ja, also es ist natürlich ein Film, der auf die 50er Jahre vor allem rekurriert mit Jack Rabbit Slims und sicher auch mit den Anzügen und manche Verweise. Marilyn Monroe übrigens tritt in dem Diner, der ja sehr liebevoll ausgestattet ist, wahrscheinlich, das habe ich nicht nachgeschaut, wahrscheinlich auch in tatsächlicher Location, also ein Café, das existiert.
Vielleicht können wir nochmal über die Entwicklung von Travolta zu sprechen kommen. Das sind so Kleinigkeiten. Jeder hat diesen Film ja schon 10-mal gesehen. Ich habe versucht, auf Dinge zu achten, die mir noch nicht so aufgefallen sind. So kleine Nuancen. Also nachdem Samuel L. Jackson seine biblische Rede beendet hat und bevor er schießt, sieht man schon, als würde Travolta diese Rede immer hören, denn ab einer bestimmten Stelle sieht man, wie er im Hintergrund einfach schon mal seine Zigarette ausdrückt. Obwohl die noch nicht fertig ist. Dann sieht man natürlich, er will gleich die Waffe ziehen und dann sozusagen mitballern. Es ist sowieso erstaunlich, dass er, mit welcher Lockerheit er die Braut seines Bosses, Marcellus Wallace, halt ausführt, sich vorher aber noch Heroin besorgt. Also er hat es anscheinend im Griff und wird ja von Eric Stoltz auch dargestellt. Ich habe versucht, das zu googeln und ich glaube, das gibt es nicht. Das Heroin, das er kauft, das heißt Schoko und stammt aus dem Harz. Und ich konnte
dazu nicht. Erzgebirge, glaube ich. Aber
ach so, ich dachte Harz. Ich dachte, er hätte im Original Harz Mountain gesagt oder sowas.
Ist es Erzgebirge.
Ah, okay. Und dann geht er halt zu Uma Thurman. Thurman erzählt ja die Geschichte von ihrem Pilotfilm, den sie gedreht hat, zu Fox Force 5, der ja auch so ein bisschen die Kill Bill-Erzählung von weggenommen hat. Ne? Ja. Starke Kung-Fu-Frauen, die sich durchsetzen und von denen, wo es aber auch interne Probleme gibt. Es ist da schon ein bisschen so das Drehbuch von Kill Bill so ein bisschen weg. Es ist mir gar nicht aufgefallen. Aber was ich am tollsten fand, was auch so ein bisschen symptomatisch ist für den Film, fand ich, als die beiden sich dem Diner gegenüber sitzen, da sagt Uma Thurman zu Travolta, "That's when you know you found somebody really special. You can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence." Also es geht darum, dass man an sich halt nichts sagt. Und das ist eigentlich eine Sache, die es im Film eigentlich normalerweise gar nicht gibt. Das ist kein Film der Stille. Es ist, also weiß man ja, weil Tarantino mal sehr viele Dialoge schreibt, kann aber auch sehr viele ruhige Szenen drehen, gerade bei Once Upon a Time in Hollywood. Aber dies ist halt der Film, in dem halt die besonderen Leute halt einfach nicht zueinander finden, weil sie es halt auch nicht schaffen, die Stille zu genießen. Ne? Ja. Also die beiden sind ja im Grunde aber auch füreinander bestimmt, aber schaffen es dann doch nicht zusammenzukommen.
Ja, in der Synchronfassung heißt es unbehagliches Schweigen.
Ah, ja.
Sie erwartet nichts von ihm, sondern sagt dann, glaube ich, ja auch Plauderei, Essen, der Versuch, den anderen kennenzulernen, was man eben nicht versucht. Und dann merkt sie aber auf, und es plötzlich interessiert und das scheint ja so zu sein, als hättest du wirklich was zu sagen. Was willst du denn fragen? Und dann fängt er natürlich mit der Fußmassage an und natürlich mit dem angeblichen Masseur, der aus dem Fenster geworfen wurde von Marcellus. Und sagt, das kam mir schon ein bisschen übertrieben vor, für eine Fußmassage aus dem Fenster geworfen und jetzt zu lispeln. Und dann sagt sie, er hat mir nicht die Füße massiert. Und was zwischen Marcellus und dem Übeltäter war, das wissen nur die beiden. Ja? Jedenfalls angeblich keine Fußmassage. Und sie bestätigt eben auch nicht, dass er aus dem vom Balkon geworfen wurde. Der, mit dem du gesprochen hast, der redet wohl gern. Ne? Und das war ja Samuel Jackson.
Ja. Kommen wir mal zu der zweiten Episode des Films, die mit Bruce Willis über die goldene Uhr. Mir ist jetzt erst klar geworden, dass Tarantino sich möglicherweise mit diesem gesamten Kapitel lustig macht über Traditionen des Militärs. Es geht ja nur um diese Uhr. Und die ist so wichtig. Christopher Walken erklärt es ja dem kleinen Butch. Die ist so wichtig, weil sie halt im Hintern versteckt wurde über den Vietnamkrieg, über den Zweiten Weltkrieg und so weiter. Die ist so wichtig, dass diese Uhr, die ein Soldat damals für den Sohn immer wieder weitergereicht hat, bis in die drittnächste Generation, dass dadurch ja das ganze Chaos erst entsteht. Ne? Also dadurch, weil Bruce Willis dieser Tradition unbedingt folgen muss, diese Uhr zu behalten, die seine Freundin aus Versehen hat liegen lassen im Apartment, gibt es ja überhaupt erst diese Unfallkette, die dazu führt, dass Marcellus und er bei Zed unten in diesem Zipperface-Typen da irgendwie unten in dem Keller überhaupt erst landen. Das ist ja eigentlich ein Kommentar, der sich nur darum dreht, zu sagen, dass man halt nicht an Traditionen, wie es Militär eigentlich hat, festhalten soll. Das ist mir vorher gar nicht klar gewesen.
Ja, aber das ist natürlich auch sehr suggestiv, in dem Christopher Walken den Überbringer spielt. Wir haben hier den Ersten Weltkrieg, weit entfernt, der Urgroßvater, dann der Großvater, Zweiter Weltkrieg, kommt nicht zurück, aber er vererbt die goldene Uhr. Und dann haben wir den Vietnamkrieg und dann den Vater von Butch. Und eben Christopher Walken als sein Freund, mit dem er 5 Jahre im Lager war. Und nachdem der Vater die Uhr im Arsch versteckt hatte, hat Christopher Walken in den letzten 2 Jahren nach dem Tod des Freundes die Uhr im Arsch versteckt und jetzt überbringt er sie. So, und da ist natürlich dieses Vatermotiv und die Tradition. Und ich glaube, das ist etwas, das Tarantino hier also natürlich persifliert, aber doch zugleich mit dem großen Pathos, in dem man nur das Gesicht von Christopher Walken sieht und dann den kleinen Jungen gegenüber, der Butch sein soll. Ne? und wie der einigermaßen verständnislos sich diesen langen Vortrag anhört, dass der Vater, und wenn wäre der Vater nach Hause gekommen, dann hätte er dasselbe für Christopher Walken getan und hätte dem dessen Sohn die goldene Uhr gebracht. Und das ist vielleicht, ich glaube, das ist sogar meine Lieblingsszene noch mehr als etwa der Burger und das Aussagen von Ezekiel.
Aber das ist doch, aber das ist ja das Tolle, ich weiß nicht, ob das von Avery geschrieben wurde oder von Tarantino. Das Besondere ist, diese Szene mit Walken an sich, allein, dass man Walken sieht, die ist so stark, dass man glaubt, sie sollte einfach als Selbstzweck nur für sich stehen. Dass dieser Monolog diese Rolle spielt, nämlich weil 20 Minuten später Bruce Willis sagt, ich brauche diese scheiß Uhr, weil ich muss wieder zurückfahren, der wird der Kreis dadurch hier erst geschlossen. Ja. Diese Szene am Anfang mit Walken, die ist so stark, dass man die hätte für sich stehen lassen müssen, ohne dann überhaupt hinterher zu denken, ach, deshalb gab es diesen Vortrag für Bush und deshalb muss ich jetzt Bruce Willis nochmal ins Auto begeben und so. Das ist ja das Großartige. Mal ganz unabhängig davon, darüber hatten wir ja schon gesprochen in Reservoir Dogs, dass es natürlich, also für mich zumindest als Kinogänger, sehr, sehr bitter war zu sehen, dass Travolta erschossen wird auf der Toilette von Bruce Willis, aber dann später noch einmal auftaucht, weil man weiß, das ist zeitchronologisch davor gesetzt. Hm. Das ist einfach ein harter Effekt.
Hm. Ja. Ja, und also die gleitenden Zeiten und das Asynchrone, das ist hier natürlich virtuos vorgeführt, was damals ja vollkommen verblüffend war. Also man in experimentellen Filmen hat man Ähnliches schon mal erlebt, auch im Kino der 70er Jahre, aber nie so konsequent vorgeführt, wie Tarantino das dann Jackie Brown fast noch konsequenter gemacht hat. Ne? Hier ist es zum Teil manchmal etwas beliebig, aber es ist immer überraschend, weil auch die Eingangssequenz, die wir nicht erwähnt haben, der Überfall ausgerechnet auf einen Diner, ne?
Aus der Laune heraus.
Das Pärchen, schon. Das Pärchen am Anfang, das darüber diskutiert und da sagt der Bursche im Hawaii-Hemd, das ist das letzte Mal. Mhm. Also letztendlich macht das nie wieder. Und 5 Minuten später ist der Überfall dieses völlig durchgeknallten Pärchens.
Aber der Gedanke, der ist nicht so durchgeknallt, weil Tim Roth sagt ja, das ist doch viel, man ist doch völlig logisch, dass wir einen Diner überfallen, weil gerade die Angestellten, weil denen ist das scheißegal.
Ja, aber es gibt nicht viel Geld natürlich.
Genau, es gibt nicht viel Geld. Das ist natürlich eine schräge Balance, die da entsteht.
Er sagt ja, also aber vor allem nicht bei den Ausländern, nicht bei den Koreanern, nicht bei, ne? Also bei den, heute sagt man, Migrationshintergrund, also weder bei Koreanern noch Chinesen, gibt ja auch die entsprechenden Begriffe in dem Film, damals gab es noch nicht die Polizei. Da haben wir gesagt, da wird der Reisfresser gesagt. Mhm. Und auch nicht bei den Juden. Ne? Und die verstehen auch die Sprache gar nicht und die sind so erdpusselig und die haben diese Familientradition, wenn du in so ein Geschäft gehst, die geben niemals das Geld raus. Entweder verstehen sie dich nicht oder sie würden eine Waffe ziehen und niemals dir das Geld rausgeben. Anders ist es eben, wenn man in irgendeine beliebige Bank geht. Da kann man sogar mit einem Mobiltelefon reingehen oder mit einem Telefon und sagen, ich habe hier die Tochter des Kassierers entführt und ohne Waffe. Und man bekommt das Geld. Ne? Und dieser irre Vortrag liegt ja noch vor dem Vorspann. Das ist also sozusagen der Vorfilm und dann beginnt überhaupt erst der Vorspann und der eigentliche Film.
Ja, es führt natürlich dann am Ende nochmal dazu, bevor halt, ich finde übrigens, das ist die lustigste Szene im gesamten Film, als Travolta und Jackson sich neu anziehen müssen, diese Hawaii-Klamotten anziehen oder halt diese Urlauber-Klamotten anziehen und Tarantino sich über die lustig macht. Und Samuel Jackson zu ihm sagt, das sind doch deine Klamotten, du Idiot. Mhm. Das fand ich wirklich am lustigsten. Und das ist ja das letzte Kapitel mit dem Wolf, als Harvey Keitel als sozusagen Problem Solver damit hinzugezogen wird, der erklärt, wie man das Auto reinigt. Technisch betrachtet braucht man den Wolf gar nicht. Das ist eigentlich ein Gala-Auftritt, den Tarantino ihm da geschenkt hat, weil die Tipps, die er gibt, Sitze abzuhängen, wie reinigt man das und so weiter. Das sind eigentlich Sachen, auf die hätten sowohl Tarantino, der eine Nebenrolle hat, als auch Jackson und Travolta selber kommen können. Das ist sozusagen ein Luxus, den man sich gönnt, diese nicht notwendige Person auch mit hinzuzuziehen. Ich fand es immer sehr beeindruckend, dass der Wolf, so tough wie er auch ist, auf die Frage, wie er seinen Kaffee möchte, antwortet mit Milch und Zucker. Das hat man eigentlich gar nicht. Die meisten Leute trinken immer schwarz. Mhm. Aber dass einer sagt, er nimmt Milch und Zucker, weil es am besten schmeckt, wie ich es auch finde, das fand ich schon echt beeindruckend. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber auch da wird das Drehbuch wieder so umgedreht, dass man gar nicht ahnt, was er dann sagen würde.
Aber diese Figur des Tatortreinigers, die man vorher nicht kannte, ich jedenfalls kannte sie nicht, zu der Zeit, die wurde dann sehr populär. Da sieht man dann in vielen Krimis, wurde eine deutsche Serie auch draus, in etwas anderer Weise natürlich als Keitel. Aber dass es einen Spezialisten dafür gibt in Gangsterkreisen, das kann man sich gut vorstellen. Also, was ist denn das für eine Sauerei? Oh Gott, jetzt müssen wir. Und der das professionell macht, ne? Und die Entsorgung von Leichen und das Aufwischen von diesen Mengen von Blut und das Hinterherräumen.
Travolta erkennt das nicht an. Er sagt ja, er würde gerne ein Bitte hören.
Ja.
Der will das ja nicht anerkennen.
Ja.
Das war ja übrigens auch der letzte Film, in dem Tarantino ohne großen Star gedreht hat. Bei Jackie Brown hat er De Niro ja bekommen. Und bei Kill Bill hat er auch einen großen Star. Aber
wenn man Travolta nicht als großen Star.
Nein, war er nicht mehr. Er hat den ja.
Bruce Willis zu der Zeit.
Ach verdammt, ja, du hast recht. Stimmt, du hast recht, muss ich zurücknehmen. Das habe ich falsch gedeutet. Aber bei Travolta, das sagt Travolta ja bis heute, ne? Also, wenn Tarantino nicht gewesen wäre, danach ging es ihm als Actionstar erst weiter, ne? Mit irgendwie hier den John Woo-Sachen und den anderen Filmen, die er gedreht hat. Aber stimmt, Bruce Willis, den hatte ich tatsächlich nicht im Blick. Bruce Willis war sogar auf dem Höhepunkt.
Aber Willis ist nicht als großer Star eingesetzt. Man könnte sogar Christopher Walken, natürlich auch sehr populär, Nebendarsteller, ist auch hier Nebendarsteller.
Ja, aber das war kein A-Lister mehr.
Die Nebenrollen sind natürlich mit Stolz, sind mit Amanda Plummer, sind mit Arquette, mit Harvey Keitel.
Gute Leute, aber keine A-Plus.
Uma Thurman natürlich und Ving Rhames, der damit sehr populär wurde.
Der übrigens immer gleich alt aussieht.
Ne? Ja,
der war damals erst Mitte 30, sieht eigentlich immer noch aus, wie er sonst aussieht. Ich weiß gar nicht, wie viele Oscars der Film bekommen hat. Ich glaube nur Drehbuch. Ne? Ja. Also man hört bei Samuel L. Jackson heute noch, dass er sich aufregt, dass er meint, er hätte den verdienen müssen.
Natürlich, Jackson hat die auffälligste Rolle. Warum nicht Travolta? Das wäre auch eine schöne Geste gewesen. Für jemanden, der weit entfernt vom Oscar war.
Ja, der hatte verloren gegen Tom Hanks, also in der Hauptrollenfeld.
Ja, da hat er keine Chance.
Forrest Gump.
Aber genau gesehen, Forrest Gump ist natürlich die Schauspielerrolle und Travolta hat dann mal einfach die coolste Rolle. Ne? Man kann auch nicht sagen, dass er dann brilliert, aber in diesem Anzug und in die Art, diese Art von Perücke oder Haarverlängerung, das ist eben fantastisch, das ist zur Ikone geworden. Gut, Gump ist auch zur Ikone geworden, auf der Bank sitzend und wenn das Leben dir Zitrone gibt, ne? Also beides ist sprichwörtlich geworden, ne? Und da hat er wahrscheinlich das Nachsehen oder das Pech, dass Hanks in diesem Jahr noch einmal ganz groß war mit diesem Film. Aber es wäre schön gewesen, Jackson, es wäre schön gewesen, der beste Film, hätte auch guten Grund gehabt, war wahrscheinlich Forrest Gump in dem Jahr. Ne?
Ja, klar, hat ja alles abgeräumt, also Regie, Hauptdarsteller, Film, mit Sicherheit auch Schnitt, Spezialeffekte, diese Art und Weise, wie man da alte Figuren mit neuen zusammengemorpht hat.
Ja. Das ist ein ganz hübscher Unterhaltungsfilm mit dem von Zemeckis schon gewohnten Gag, der ja unter anderem auch von Woody Allen in Selig viele Jahre vorher schon angewandt wurde, nämlich dass der Schauspieler hineingeschnitten wird in historische Szenen. Also Pulp Fiction ist natürlich der bei weitem bessere Film und der hätte noch viel mehr Preise verdient gehabt. Der hat natürlich keine Originalmusik, aber die Musik ist wie bei Jackson, bei Jackie Brown dann noch mehr. Dieser brillant eingesetzt, der obskure Gitarrist der 50er Jahre, Dick Dale, der Surf-Gitarrist, der dadurch für eine Weile populär wurde. Ich weiß noch, der ist damals in den 90er Jahren, hat er noch eine Platte veröffentlicht, nachdem der Film dann erschienen war und er aus seinem Refugio, aus seinem Retiro geholt wurde. Und er hat dann noch eine Promotion-Reise in Hamburg gemacht und war vollkommen zugekifft und staunte darüber, dass er nach Jahrzehnten des Vergessens durch dieses Surf-Instrumental nochmal populär geworden war.
Ja, das war sozusagen der bis zu Trainspotting 2 Jahre später von Danny Boyle eigentlich der größte Song-Soundtrack. Ne? Also diese beiden Soundtracks haben ja, liefen eigentlich auch auf jeder Party auch. Weil sie halt auch so universell eingesetzt werden konnten, weil alle Stile drin vermengt wurden. Das war eigentlich auch nicht so klassisch. Scorsese-Soundtracks haben das teilweise auch gemacht. Die sind teilweise auch länger, doppelvolumiger. Und das ist ja wirklich Wall-to-Wall, wie die Musik da eingesetzt wird. Aber das ist, die sind nie so bekannt geworden, die Scorsese-Soundtracks. Nee. Also, ne, The Departed läuft durch und durch mit Songs, aber keiner kennt den Soundtrack. Vielleicht auch wegen der Snippets. Also, Tarantino hat ja auch immer die Snippets drin behalten, kurze Dialogzeilen, gerade das Diner und zwischen Marcellus und Butch. Das ist alles mit drin geblieben.
Ja, die Songs werden ja auch zelebriert, die werden ja dann auch tatsächlich gehört. Also, Uma Thurman hört auch You Will Be a Woman soon. Und zu dem Misanu heißt es, ne, da wird auch getanzt und. Ich glaube, Let's Stay Together von Al Green ist auch ziemlich lang.
Ja, aber das ist ein harter Einsatz, weil der wird dann gespielt, als Butch den Vortrag hört von Marcel. Also sagt, pass auf, das ist, vielleicht spürst du einen Schmerz hier drin und dann tippt er sich an die Stirn und sagt, das ist der gekränkte das ist
in
Stolz.
Dieser Bar, in der Marcel alle empfängt.
Das ist eigentlich asynchron, das passt eigentlich nicht, ne? Dieses liebevolle Lied irgendwie zu dieser harten Ansage, aber vielleicht macht auch das ja gerade den Reiz.
Ja, aus, aber natürlich in so einer Bar, wo wir alle eigentlich entspannt sind und mit Marcellus sprechen, dass das im Hintergrund läuft, dass er der Barkeeper und dann kommt es ja zu dieser Begegnung mit Folgen auch. Bruce Willis, der gerade sich Zigaretten vom Tresen holt, dann steht Travolta neben ihm und sagt, ich bin nicht dein Freund, du Penner.
Ja,
so auch schon. Bruce Willis kann das nicht fassen und dann, was hast du gesagt? Und dann Travolta sagt, ja, dann hast du dich gehört, du Penner. Mhm. So. Und dann ruft Marcellus Travolta geht weg und Willis schaut ihm noch immer hinterher. Und man denkt, das muss ein ganz episches Duell werden am
Ende. Ja, es gibt hier übrigens noch einen sehr schönen Einsatz von Let's Stay Together, 11 Jahre später in Steven Spielbergs Munich. Da wird der Song auch gespielt. Da unterhält sich Eric Boehner als Undercover-Agent des Mossad mit einem palästinensischen Terroristen, der halt nicht weiß, dass die beiden Gegner sind. Mhm. Und dann geht es auch darum halt, also der palästinensische Terrorist versucht ihm zu erklären, seinem vermeintlichen Freund, warum es immer so sein wird, dass Israelis bzw. Juden und Araber sich bekämpfen sollten, wie er sagt. Und da läuft dieses Friedenslied dann auch im Hintergrund. Das hat also durchaus schon seine Wirkung für Momente, in denen man nicht glaubt, dass es eigentlich passen dürfte.
Ja, es ist in den Filmen natürlich, also in Filmen, die in den 70er Jahren, wenn nicht spielen, aber die inspiriert sind von den 70er Jahren. Mhm. Und es ist einer der prägenden Songs jener Zeit. Ne? Tina Turner hat den später, ich glaube, 83 aufgenommen. Mhm. Und das war ihr Comeback. Wie für sie gemacht, aber die Version von Al Green ist trotzdem noch besser.
Hat er den auch geschrieben eigentlich?
Ja, ja. Es geht also das Album heißt auch Let's Stay Together, ich glaube von 73 oder so. Mhm. Und allerdings hat Tarantino es sich dann genommen, er konnte es dann nicht einsetzen in Jackie Brown, wo er dann die Delphonics und andere, aber dazu kommen wir demnächst, sehr brillant eingesetzt hat und zwar auch so, dass man zum Beispiel die OJs und die Delphonics überhaupt erst kennengelernt hat dadurch. Ja. Weil man Al Green natürlich kannte, aber vor allem mit diesem einen Lied.
Dann kommen wir jetzt mal zur Bewertung des Films. Ich gebe dem Film 5 Sterne.
Ja, es bleibt mir auch nichts anderes übrig als volle Punktzahl in allen Kategorien. Ja.
Zu deinem 5,5 Sterne Film kommen wir ja noch. Es dauert eigentlich noch ein bisschen.
Ja, der Film, den ich noch lieber mag, das ist aber schon, das ist Jackie Brown, also der übernächste wohl, den wir besprechen. Ne? Dazwischen kommt
ja der überübernächste erst. Ja. Wir machen als nächstes Natural Born Killers, dann machen wir From Dusk Till Dawn und dann kommt Jackie.
Ah, From Dusk Till Dawn.
Ich würde immer sagen, Pulp Fiction ist sein bester, aber mein Lieblingsfilm von ihm ist Inglourious Basterds, das ist noch länger hin.
Ja.
Okay, dann bis dahin, ja?
Bis bald.
Tschüssi.
Dankeschön. Tschüss.